Ihr hört Sergeant Pepper's Wedding.
Business.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Diesmal sind wir zumindest zunächst, seid überrascht, ob dann hinterher noch anonyme Gäste auftauchen, beziehungsweise alte bekannte Gäste. Oh. Zum einen der Alex. Hallo Alex.
Hallo, da fällt mir gerade ein, drei Männer und ein Podcast. Anspielung auf drei Männer und ein Baby. Schöner Film von 1900.
Auch noch dazu mal, der war, glaube ich, in Frankreich. Ich weiß gar nicht, ob es zuerst da war. Es gab französischen Film auch in dieser Richtung. Ich glaube fast, der französische Film war zuerst da.
Der lief sogar in der DDR im Kino. Und dann gab es das Remake mit Tom Selleck.
Aber waren, glaube ich, beide ganz gut. Kann man beide empfehlen. Und die Stimme im Hintergrund, ihr kennt sie alle. Es ist Erik aus Stuttgart.
Ah, hallo.
Hallo.
Tom Selleck ist jetzt ganz dick wieder im Werbegeschäft drin, ne?
Im Werbegeschäft? Für was?
Sidekick.
Für Bartwichse?
Nicht für Bartwichse, Erik, hilf mir. Eine Fluggesellschaft. Ne? Ja, nee, Fluggesellschaft. Ich will keine Werbung machen. Ach, so eine Billig-Airline. Ganz lustig. Guter Mann. Nicht alt geworden. Sieht immer so aus wie damals.
Das Eurowings oder was ist denn das?
Irgend sowas, ja.
Wir haben jedenfalls drei neue Serien rausgesucht. Eine, die ist quasi für uns Verpflichtung, denn da spielt nicht nur ein gewisser Sawyer, zumindest ne, in der Serie, die wir meinen, hieß ja Sawyer, und ein gewisser Carlton Cuse hat sie mit erschaffen. Allein deswegen mussten wir natürlich Colony, die neue, ja, was ist das eigentlich, ein Sci-Fi-Drama, uns anschauen. Dann eine Serie, da muss ich ganz ehrlich sagen, vom Namen her hatte ich die überhaupt nicht im Radar, weder irgendwas gesehen noch irgendwie, aber irgendwie, also zumindest ein müdes Lächeln. Angie Tribeca und natürlich altbekannte, wie war das irgendwie, nicht alle, die tot sind, sind wirklich richtig tot. Also eine Serie, die nochmal wiederbelebt worden ist, Akte X, in der, welche Staffel ist das eigentlich, die offizielle, die 10. oder so?
10.
10. Staffel, nochmal, die ganze alte Clique ist mit dabei. Und im Hintergrund hat sich ins Studio geschlichen Annemarie. Hallo Annemarie.
Nicht ganz, ich bin's Luise.
Ah, aber fast. Hätte sie einfach gesagt, hallo.
Die Mutti versorgen.
Die Mutti versorgen, wie macht man denn das?
Online. Ja, die ist zu Besuch und die wuselt hier noch ein bisschen rum.
Ach naja, die Luise ist mir auch viel, viel lieber. Hallo Luise.
Hallo lieber Daniel.
Und du bist ja quasi als Fachexpertin für unser Akte X, wie soll man sagen, kleines Special, ist ja kein Special, also unsere Akte X-Besprechung da.
Auf jeden Fall, also ganz, ganz großer Fan und gerade eben auch noch die aktuelle Folge geguckt.
Na, sind wir mal gespannt. Ich habe eineinhalb geguckt und wer und den Podcast etwas länger hört, wird wissen, was das bedeutet, was aber kein Qualitätsmerkmal dieser Serie ist.
Daniel, weil du gerade sagtest hier mit Lost und so, weil wir ja alles gucken, was mit Lost zu tun hat. Wir hatten jetzt gestern in der Sneak Preview den Film Erschütternde Wahrheit mit Will Smith und da spielt Rose mit, von Rose und Bernard aus Lost.
Boah, man muss ja nur nicht all... Ja, wir haben uns ja leider verpflichtet dazu. Aber war gut, oder?
War gut. Der Film? Kann man empfehlen. Da geht es um den Arzt, der das damals entdeckt hat, dass eben diese Footballer, wenn die so mit ihrem Kopf aufeinander prallen, dass die da doch irgendwie Schäden davon tragen werden.
Ach, wer hätte gedacht?
Naja, weil die NFL, die hat nämlich gesagt, nö, wir haben Studien gemacht, da passiert nichts und so. Die wollten das natürlich als clean verkaufen. Und
apropos NFL am Sonntag, Super Bowl, ne?
Genau, da war das jetzt gerade richtig zum richtigen Zeitpunkt, dieser Film bei uns im Kino. Also kann man angucken, ist okay.
Dann nur noch aus Neugier eine Frage am Rande. Annemarie, hast du Colony gesehen, die neue Serie von Carlton Cuse? Nicht Annemarie, Luise.
Ja, hier ist Annemarie und wir haben diese Folge gesehen.
Ihr habt beide gesehen? Dann kannst du ja dann ein bisschen...
Die erste Folge haben wir gesehen.
Die erste Folge. Was dazu erzählen. Du als alter Lost-Fan, wir müssen den Namen dann ändern im Dokument. In Schrägstrich Luise, dann kriege ich das auch gebacken.
Anneliese.
Naja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Serie an. News gibt es nicht wirklich allzu viel. Und die ist, wie wir es gerade gesagt haben, in der Reihenfolge ist Colony. Spricht man so aus? Ich würde sagen, ja, Colony, warum auch nicht? Und ich hatte ja schon gesagt, Carlton Cuse, der Mit-Creator-Schaffer, wie auch immer, von Lost, ewig lange dabei und einer der Hauptfiguren von Josh Holloway, der da auch mitspielt in dieser Serie. Wobei ich zwei Sachen losgelöst von der Serie wirklich charmant fand. Also eine Sache fand ich ein bisschen bedenklich, weil Josh Holloway da auch mitproduziert. und gleichzeitig die Hauptrolle spielt, was meistens dazu führt, dass zumindest der Erfolg dieser Hauptperson immer etwas fraglich ist, weil jemand, der mit Geld reinsteckt, da wird dann vielleicht über das ein oder andere, sagen wir mal drehbuchtechnisch, ein bisschen hinweggebügelt, bis es passt. War ich ein bisschen skeptisch am Anfang, muss aber sagen, ich habe bisher zwei Folgen gesehen, fand es dann am Ende dann doch ganz nett. Jetzt nicht der große Reißer schlechthin, aber ganz gut. Und eine zweite Sache, die war, glaube ich, müsste mich mal eines Besseren melden, war die gleichen Piloten, wo die Anspielung auf seine Haare mit da waren von seiner, nicht den Piloten. Dann als Spoiler gleich vorweg, in der zweiten Episode wird dann quasi seine Frisur angespielt, also dass der Vater auf die Haare von ihm, also von als der Schwiegervater auf seine Haare irgendwie neidisch war und dann meinte er so, also meinte seine Frau dann noch, ja, sind alle auf deine Haare neidisch und sowas. Also er hat immer noch so dieses ganz nette, wie sagt man denn dann so, Sunny Boy-Image auch in dieser Serie. Worum geht es? Es ist eigentlich ja so eine Dystopie in der Vergangenheit, wobei ich den eigentlichen auslösenden Faktor, warum die Erde so ein bisschen verkorkst ist, wie sie ist, nicht ganz festmachen konnte. Aber das ist wahrscheinlich auch so dem Erschaffer von Carlton Cuse geschuldet. Ich denke mal, er wird dieses...
Ach, so eine Alien-Invasion?
Oder? Naja, das vermutet man, aber so richtig was gesehen hat man ja noch nicht. Und man sieht zwar in diesem, ich hoffe auch gleich Piloten, dass irgendwas so ein bisschen in den Himmel geschossen wird.
Ja.
Und dass da immer mal diverse Drohnen rumfliegen. Aber zum einen sind Drohnen, die in dieser Stadt rumfliegen, nur auch theoretisch, auch heute schon machbar. Insofern...
Das war doch Amazon, oder? Die haben da ausgeliefert irgendwas.
Naja, so ungefähr. Aber trotzdem weiß man eben nicht so ganz, was dann letztlich so nun ja der tatsächliche Knackpunkt ist, warum das so ist. Was ist passiert? Also ganz am Anfang sehen wir eigentlich unseren Sawyer, der dort diesmal Will Bowman spielt, in seinem Haus. So Familienidylle, das Einzige, woran man merkt, dass es vielleicht nicht ganz so idyllisch ist, als diese kleinen Neckigkeiten um das Frühstück geht und ein Ei runterfällt und dann doch das Ei, ja, also doch ein ziemliches Drama ist. Man merkt schon, okay, da wird halt irgendwas wahrscheinlich essensmäßig ein wenig rationiert und dann sieht man aber auch, dann wird der Junge rausgeschickt und soll ein paar Orangen ernten und man hat sich so ein Gespräch darüber, dass man das irgendwie quasi eintauschen will gegen andere Lebensmittel und dann sieht man so über dem Gartenzaun so ein Stacheldraht und man merkt schon, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung und im Laufe dieser Serie merkt man, denn unser Hauptprotagonisten, die leben in Los Angeles, war es glaube ich, also in Los Angeles der Zukunft und wie damals in Berlin, wer kennt es nicht, ist um ganz Los Angeles irgendwie eine Riesenmauer gebaut, aber nicht so eine kleine popelige Stacheldrahtmauer, wie wir das kennen, sondern mehr so ein gigantischer, härter Ringewall, also weiß ich, gefühlte 20 Meter breit, 50 Meter hoch, riesengroß, abgeschirmt. Es gibt Sperrstunden und jetzt kommt dann auch vielleicht so der erste Punkt. Also wenn man so mal die jüngste, in Anführungszeichen, Vergangenheit der Deutschen mit dem NS-Regime so kennt, sind da gewisse Parallelen auch dazu erkennbar, denn irgendwie eine, jetzt habe ich vergessen, also ominöse Macht, die dort quasi so das Herrschen hat, die zwar alles menschlich sind, aber wenn man sich so die Flaggen nachher anschaut, ist eben Rot und Weiß und Schwarz halt auch die dominierenden Farben und gibt es eine Szene, wobei ich wieder mir nicht ganz im Klaren bin, aber ich glaube, das ist in der zweiten Episode, die dann so ein bisschen an Gaskammern erinnern, aber da will ich nicht ganz so viel verraten, weil das ist dann nur so ein kleiner, spannender Moment, wo man, wenn man diese ganze NS-Geschichte im Hintergrund behält und das so als Blaupause für diese Entwicklung der Geschichte nimmt, dann doch eine kleine Überraschung darstellt. Was passiert? Also wie gesagt, diese ganzen, ich sage jetzt mal, Los Angeles Einwohner leben da eingesperrt in diesem Gebiet. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Es gibt, sagen wir mal so eine, wie nennen sie die dort, die Red Hats, also so eine Special-Op-Einheit, die dann für Ruhe und Ordnung sorgt. Immer wieder werden welche einfach weggefangen, von der Straße weggeholt und dann in eine ominöse Factory gesteckt, wo man nicht ganz genau weiß, also auch nach der zweiten Folge, was das nun im Einzelnen damit so auf sich hat, warum denn diese Person da weggenommen wird und wie gesagt, warum diese Mauer überhaupt existiert, das ist halt dann diese, ich sage jetzt mal, Kolonie von Los Angeles, denn wie wir gleich im Piloten erfahren, gibt es auch außerhalb noch ein Leben, aber irgendwie ist das alles sehr hermetisch abgeriegelt, man kommt da nicht durch. Im Piloten ist es so, dass Josh Holloway, also Will Bowman, versucht nach außen zu kommen und das hat einen ganz triftigen Grund, eben wie damals, sagen wir mal, beim Bau der Berliner Mauer wurden halt Familien getrennt und in diesem Fall ist es so, dass Will eigentlich drei Kinder hatte, wobei nach dieser Trennung eines dieser Kinder eben außerhalb, ja, geschirmt worden ist und er keinen Zugriff mehr auf dieses Kind hatte. Der ist, glaube ich, so um die 15, 16, weiß ich nicht mehr genau. Und er versucht den Piloten eigentlich mittels, wie DDR-Flüchtlinge früher, deswegen, wie gesagt, kommt diese ganze jüngste Vergangenheit da irgendwie in diesem Piloten oder in dieser Geschichte ganz gut zum Passen, versucht quasi mit einem Menschenschmuggler nach außen zu gelangen. Er hat dann die tollsten Techniken, so Eistruhe rein und mit Kamera nach außen, und das hat einfach einen Grund, weil dieser Truck, mit dem er nach außen gefahren werden möchte, immer nochmal von einer Wärmebildkamera komplett durchleuchtet wird. Also vom Feinsten auch die Fahrer wechseln. Also es gibt nicht so, dass die gleichen Fahrer dann weiterfahren über die Grenze, sondern die werden quasi abgelöst. Und in dem Moment, als sie über die Grenze fahren wollen, wo eigentlich alles schon vorbei ist, explodiert eine gewaltige Bombe. Und da er der Einzige in dieser Kühltruhe ist, warum jetzt sein Partner, der Schmuggler quasi, der auch in der Kühltruhe war, überlebt hat, sei mal dahingestellt. Aber Josh Holloway ist der Einzige, der in diesem Fall überlebt und dann erstmal eingesperrt wird und nun eigentlich nur Angst hat, eben weggesperrt zu werden. Wie sich herausstellt, hat seine Frau Kontakt zu einer, ich sage es mal, ominösen Untergrundgruppe, wo sie ein paar Gefallen einfordert bzw. fragt, ob sie irgendwie rauskriegen können, wo ihr Mann ist. Und wie wir im Piloten auch relativ schnell erfahren, ist Will Bowman eigentlich ehemaliger, was war, Homeland Security irgendwas, also irgendwie für die Regierung tätig gewesen, und das muss anscheinend in diesem Viertel nicht gut ankommen, denn er hat seine Identität geändert, hat auch seinen Namen geändert und ist nunmehr quasi erstmal undercover, aber der große, ich sag jetzt mal, Pate in diesem Gebiet kennt doch um seine Vergangenheit und heuert ihn nun an, um den Geronimo, den geheimen Leader dieser Untergrundorganisation, dingfest zu machen und ihm auszuliefern. Und dann ist es wieder so, was macht ein Familienvater quasi, um seine Familie am Leben zu erhalten, weil die Alternative wäre, dass alle in diese Factory gehen, in diese ominöse Factory, um dort arbeiten und versklavt werden, vermute ich mal. Er verkauft seine moralischen Überzeugungen quasi und sagt und spielt halt mit und agiert quasi für diese herrschaftliche Macht. So. Und seine Frau findet das zwar irgendwie nicht ganz so gut, weil anscheinend, wenn das in diesem Viertel zum einen bekannt wird, dann sind sie ihres Lebens nicht mehr sicher, aber das wird dann so dargestellt, dass er, also dieser, wie hieß der Typ eigentlich, der Governor dieses von Los Angeles, ihm entsprechend unter Schutz stellt, und was zur Folge hat, dass er auch dann vergünstigt wird. Also er kriegt dann Lebensmittel, er kriegt diverse Vergünstigungen, sie darf, also die Ehefrau darf ihr Restaurant wieder aufmachen, und wie sich dann aber im Piloten, ich hoffe mal im Piloten herausstellt, nicht im Piloten herausstellt. Naja, gibt es da noch ein paar familiäre Verzwickungen, die die ganze Sache noch ein bisschen verzwickt machen und ein bisschen, sagen wir mal so, in die Klemme fahren lassen. Für meinen Geschmack, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich mag eigentlich Josh Holloway, wobei ich jetzt auch sagen muss, rein schauspielerisch ist er in meinen Augen doch ein wenig limitiert. Er hat immer dieses schmitzbübige, irgendwie dieses Hau drauf, Charmante, was er auch in diesem Piloten und auch in der zweiten Episode halt sehr gut ausspielt. Aber man merkt halt irgendwie, da fehlt ein wenig was. Wie gesagt, geschichtentechnisch zumindest, was die beiden, bei mir sind es die ersten beiden Episoden angeht, kommt sie mir zumindest in Zügen insofern bekannt vor, da ich, wie gesagt, diese Vergleiche mit der jüngsten Vergangenheit unserer eigenen Geschichte so ein bisschen in Einklang bringe. Also da sind viele Parallelen, die da zustande kommen. Das Einzige, wie gesagt, ich werde es auch weiter gucken. Was ich interessant finde, ist immer noch so dieses im Dunkeln liegende, diesen Auslöser, warum wurde jetzt Los Angeles durch diese riesige Mauer so abgekapselt? Warum ist da so eine Macht, die alle unterdrücken? Warum leben alle unter der Furcht? Und was ist das längere Ziel? Das Ziel der Familie Bowman, wissen wir, sie möchten quasi ihren zweiten Sohn zurückhaben. Wie sich das Ganze entwickelt, bin ich einfach gespannt. Also mir gefällt es ganz gut im Sinne von doch relativ einfacher Seife. Also es stößt nicht an, es sind interessante Charaktere, wenn auch manchmal in Stereotypen Bahnen. Alex, wie sieht's bei dir aus? Ja. Bist du eigentlich ein Sci-Fi-Fan? War das eine Serie, die dich irgendwie angesprochen
ja,
hat?
Ja, ich habe hier auch gerne Pine Wards, Bimsbums da geguckt.
Wayward Pines.
Und ja, auch das. Und also ich kann da schon was mit anfangen, auch mit so ein bisschen Verschwörungsgeschichten, und man weiß nicht, was abgeht, und bis zum Staffelende warten, bis man da ein kleines Puzzleteil bekommt. Aber hier muss ich sagen, da hat's mich nicht mitgerissen. Also die Geschichte ist dann doch irgendwie so nichts Neues, nichts, wo man mit offenem Mund davor sitzt und sagt, meine Herren, das ist aber jetzt mal wieder eine abgefreakte Geschichte. Das ist es auf jeden Fall nicht. Es ist so ein bisschen, naja, alles schon mal irgendwo da gewesen. Und dann, wie du schon gesagt hast, unser alter Sawyer, ich mag ihn ja wirklich, aber es ist auch nicht der Mega-Schauspieler, der einen dann noch, auch wenn die Geschichte, die Story nicht so spannend ist, der ihn dann noch mitreißt, das auf jeden Fall nicht. Und ja, alles in allem hat es mich einfach, wie schon gesagt, nicht mitgerissen und ich habe jetzt nur nicht den Spannungsfaden schon aufgenommen und muss wissen, was da jetzt hinter der Mauer ist und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich auch nicht so die Mega-Erkenntnis sein, wenn sie es irgendwann mal auflösen. Deswegen muss ich leider sagen, dass mich das nicht so interessiert und ich da jetzt auch nicht weiter gucken werde, weil einfach ganz ehrlich die Spannung einfach fehlt. Also ist doch eher ruhig erzählt und ja, da wird mal einer irgendwie von der Straße weggefangen und da kommt mal das Polizeiauto um die Ecke mit Blaulicht. Aber alles in allem ist es doch eher ein bisschen unspannend erzählt, ein bisschen nicht langsam, aber halt einfach nicht so richtig spannend. Deswegen von mir doch mehr so eine mittelmäßige Bewertung der ganzen Geschichte.
Luise, wie sieht's bei dir aus? Ist es eine Serie, die dich so als, also wenn du weißt, okay, spielt Sawyer mit, ist eine Sache, aber wenn Carlton Cuse seine Hände mit im Spiel hat?
Luise hat sich mittlerweile unter die Dusche verzogen. Hier ist Annemarie, hi.
Das macht die Sache auch viel spannender für die Hörer da draußen. Hallo Annemarie.
Hallo. Ich habe eine Folge gesehen davon und bin echt überrascht, wie viel, Daniel, du jetzt über die Serie sagen konntest. Also so viel hätte ich wahrscheinlich niemals zusammengekriegt. Daraus hört man vielleicht schon, wie ich das Ganze fand. Also war schon okay, aber überhaupt nichts an Spannung, was mich da irgendwie mitgerissen hat. Das ist halt diese, also klar, Sawyer, mal wieder schön, ihn zu sehen, aber halt auch die Familie, also hat mich irgendwie am Anfang total an Fear the Walking Dead erinnert. Da haben wir auch die Family, die da mit diesem Problem zu handeln hat und dann Militär, irgendwelche Polizisten, etwas Komisches geht da vor sich. Hat mich auch so ein bisschen an erste Staffel Leftovers erinnert. Aber das Thema für mich überhaupt nicht interessant. Der Pilot hat es nicht geschafft, dass ich sage, okay, ich will jetzt wissen, wie es mit den Personen weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass sie ihren dritten Sohn finden, aber das ist halt so, ja, passiert nicht, so ein bisschen an mir vorbei. Da sicherlich eine ganz okay gemachte Action-Sci-Fi-Serie, aber überhaupt nicht mein Cup of Tea, wie man so schön sagt. Ja, also, nee, ist bei mir eher so egal.
Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, bisher vermute ich auch mal, ist das einer der Kandidaten, ich weiß gar nicht, wie die Quoten sind, der wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, 10 Episoden sind erstmal irgendwie anvisiert, wahrscheinlich entweder nicht verlängert wird oder zumindest nach einer Staffel eingestellt wird. Ah, Erik, wie siehst du das? Ist es irgendwas, was dich begeistern konnte?
Also die Hauptgeschichte mit dem, ja, mit dem Kind, das hat mich jetzt irgendwie nicht so ganz gerissen. Aber ich mag so diese Stimmung in der Serie, dieses dystopische da, diese düstere Zukunft mit dieser Militärherrschaft, wenn man es mal so nennen möchte. Es gab auch mal ein Computerspiel, das heißt Homeland. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Also hat mit der Serie nichts zu tun, sondern da geht es darum, dass Nordkorea die USA erobert hat. Und die haben dann halt auch solche, also die US-Amerikaner sind halt total unterjocht und stehen unter dem Militärregime der Nordkoreaner. Und das ist so ein bisschen von der Stimmung her sehr ähnlich hier in der Serie, wie in dem Spiel das war und auch so mit ganz drastischen Mitteln, wie die da durchgreifen und so. Aber ansonsten, die Darsteller mag ich eigentlich allesamt. Also gut, ihr habt es schon gesagt, also Sawyer ist jetzt nicht gerade der Oscar-Kandidat. Aber gut, die Sarah Wayne Kellys, die sehe ich eigentlich auch immer gern, die von Prison Break. Dann ist ja noch der eine Typ dabei von, oder zwei Typen, glaube ich, der Typ und die Frau, die waren ja mal bei Dr. House dabei, glaube ich. Oder? Ach nee, die Frau
es nicht. Es kam mir, ganz ehrlich, ein paar Schauspieler bekannt vor, die ich die nicht Frau zuordnen
Mentalist.
Konnte.
Die war von Mentalist, jetzt fällt es mir da ein.
Stimmt. Auch von OC California, genau.
Auch so die
Schwester ist das.
Ne? Die Schwester, genau.
Ja. Auch so die kleineren Nebendarsteller. Also es war eigentlich, du hast eigentlich immer jemand erkannt, wo du dachtest, oh, den kenne ich irgendwo her und ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut. Ich habe auch nur die erste Folge geschaut und ich finde aber, die hat Potenzial, die hat mich jetzt noch nicht so voll und ganz gerissen. Aber ich glaube, ich werde noch mal so wenigstens eine Folge mal noch eine Chance geben. Die Einschaltquoten sind ja nicht so berauschend, wenn man die so verfolgt. Also ich glaube, in Deutschland wäre das Ding schon längst abgesetzt worden. Ich weiß nicht, wie viel Atem der Sender, dieser USA oder wie die heißen, wie die beweisen, ob es überhaupt dann noch weitergeht oder zu Ende ausgestrahlt wird, weil das ist echt nicht berauschend. Und für den Production Value, den die haben, also mit den ganzen Effekten, weil das sieht auch gut aus, ist jetzt nicht übertrieben, die Effekte. Aber wenn sie da sind, sehen sie gut aus. Weiß nicht, hat bestimmt ein bisschen was gekostet und ich glaube, so viel kommt nicht wieder rein. Aber gut, mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, wie gesagt, Also ich finde ja auch, also momentan, ich glaube, wenn sie, sag mal, die dazu schnell verraten, was jetzt, sag mal, die Factory ist, das wird in der zweiten Folge etwas thematisiert, aber auch nicht wirklich gezeigt. Wenn sie vielleicht zu schnell verraten, was jetzt so außerhalb ist, warum jetzt, was ich schon ganz gerne wissen würde, was mich nicht spoilern würde, wäre die Tatsache, warum diese Mauer jetzt überhaupt errichtet worden ist. Also was jetzt wirklich der Grund ist, aber weiß ich nicht. Also ich finde aber auch, also dem fehlt noch so ein bisschen irgendwas an Spannungselement. Aber wie gesagt, ich habe zwei gesehen und ich werde auch nochmal in die dritte reinschauen und dann einfach mal schauen, in welche Richtung das sich entwickelt. Der Aufhänger, ob der ausreicht, wie du auch schon meintest, mit diesem dem jungen Sohn, der gefunden werden soll, der reicht, glaube ich, nicht unbedingt aus, um das bis nach hinten durchzubringen. Jedenfalls wäre das nicht Spannung genug. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Schauen wir einfach mal. Also, alte Bekannte, Josh Holloway, in der neuen TV-Serie von Carlton Cuse, also er ist ja Mid-Creator, Colony, schaut einfach mal rein. Wenn ihr dystopische Science-Fiction mögt, aber jetzt nicht zu abgefahren, also so viele Special-Effekte sind ja auch noch nicht wirklich passiert. Gut, die Mauer, die Sperrstunde und ein paar Drohnen, die durch die Gegend fliegen. Aber ansonsten fehlt da vielleicht noch so ein bisschen das gewisse Extra. Gut. Dann, Annemarie, du hattest vielleicht noch eine Sache, Gilmore Girls offiziell bestätigt, Fragezeichen, was bedeutet das?
Genau, hatte ich Fragezeichen
gemacht? Nee, das Fragezeichen habe ich gemacht, das war mein Fragezeichen.
In deinem Kopf. Genau, ich glaube, das Thema hatten wir letzten Herbst schon mal, dass plötzlich die Breaking News aufkam, dass Netflix Gilmore Girls wieder aufleben lassen würde, nachdem das ganze Jahr 7 Staffeln lang lief. Und da war das immer so, ja, kommt auf jeden Fall. Aber irgendwie gab es nie die offizielle Bestätigung von Netflix. Und ich traue dem ganzen Braten ja immer ungern ohne das offizielle Go. Und jetzt, letzte Woche, hat Netflix es getwittert und auch die entsprechenden Darsteller und haben gesagt, ja, wir sind so froh, es endlich sagen können. Es wird nochmal 4 Folgen Gilmore Girls geben. Heute am 2.2., habe ich sogar vor uns gerade gelesen, beginnen die schon mit den Dreharbeiten. Für alle die es interessiert, es wird wohl 4 Folgen geben, 90 Minuten, und die werden, ich glaube, so wurde es sogar schon mal, als diese Meldung im Herbst aufkam, prognostiziert in 4 Folgen und die jeweils die Jahreszeiten. Also es geht wohl mit Winter los und dann ja, Frühling, Sommer und Herbst. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Es wird ja wieder von Amy Sherman-Palladino, die ja eigentlich die Serie auch entwickelt hat, gemacht. Die hat ja dann damals die 7. Staffel, ist sie ja ausgestiegen, da gab es den Knall hinter den Kulissen, und die 7. Staffel war ja dann wirklich überhaupt nicht mehr das, was man von den Gilmore Girls kannte, und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Ich hoffe da viel. Gilmore Girls war ja auch immer so eine Herzensserie, und da hat man ja ganz leicht vor Freude und vor Wehmut und vor Trauer geweint. Und ich bin sehr gespannt drauf, wann es kommt, wie es kommt, und yay, ich freue mich.
Jetzt die Frage, Annemarie, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ausging, aber kannst du dir vorstellen, also was in dieser Serie thematisiert wird nachher? Also warum man dies überhaupt nochmal gemacht hat? Ist noch irgendwas offen?
Naja, offen jetzt nicht wirklich. Also wenn man gerade, was ja viel bei Serien am Ende sind ja dann wieder alle Paare zusammen und alles schön, sowas hier jetzt nicht. Unsere Haupt-Gilmore-Girls hatten beide keinen festen Love-Interest, also sowas wäre dann noch offen. Rory hat ihren College-Abschluss gemacht und ist mit Obama auf Pressetour gegangen damals, lang, lang ist er. Und ja, da ist eigentlich noch super viel offen. Und was natürlich sehr traurig ist, das männliche Familienoberhaupt Richard, der Darsteller ist ja Edward Sherman, letztes Jahr leider verstorben. Und das wird natürlich auch aufgegriffen, dass eben, ja, er gestorben ist. Ich schätze mal, es wird auch damit beginnen, dass eventuell die Beerdigung stattfindet oder irgendwie 5 Jahre nach seinem Tod, und dass das irgendwie der Aufhänger ist. Und also zu erzählen gibt es da jede Menge. Also da die Geschichten waren alle nicht wirklich abgeschlossen, dass da nie wieder was kommen könnte. Von daher ist es nicht wie sowas beispielsweise Friends, wo man sagt, okay, die hatten alle ein rundes Ende, wurden alle Witze gemacht über die 6 Leute, die man nur Witze machen kann. Das finde ich da überhaupt nicht. Hätte es wahrscheinlich nicht gebraucht, genauso wie es jetzt, wie wir später vielleicht noch drüber sprechen werden, Akte X nicht unbedingt gebraucht hätte, genauso wie jetzt im Februar startet Fuller House, der Reboot oder die Neuaufnahme von Full House, sowas bräuchte es wahrscheinlich auch nicht. Aber gerade bei Gilmore Girls kann ich mir echt vorstellen, dass das nochmal positive Produktion sein wird. Aber erstmal gucken, wann es kommt und wie gesagt.
Na gut, dann kommen wir unmittelbar zur zweiten Serie des Podcasts, Angie Tribeca. Wie gesagt, gesagt, ich hatte nicht allzu viel darüber gehört, nur einen Trailer gesehen, fand das eigentlich ganz witzig, aber hatte auch sofort eine bestimmte Idee im Kopf. Aber eine, die das unheimlich witzig fand, immerhin 10 Punkte, das sind die ersten 10 Punkte dieses Jahres, oder seit langem eigentlich von Anne-Marie, die hat es unheimlich gut gefallen. Anne-Marie, worum geht es denn bei Angie Tribeca?
Ja, im Freudentaumel musste ich das eintragen. Ja, ich hatte auch von Angie Tribeca nur den Trailer gesehen, den aber ungefähr 20 Mal, denn das Ganze lief in Deutschland auf TNT-Serie und da war ja Anfang Januar die Golden Globe-Verleihung und oh Gott, das war so furchtbar. In jedem Werbeblock war davon der Trailer und die deutsche Version hat es für mich jetzt nicht so gerissen und ich dachte eigentlich, was ist das für ein Quatsch? Und dann Mitte Januar jetzt, als das Ganze eben rauskam, meine Twitter-Timeline ist explodiert, wie lustig das doch ist und wie toll. Und naja gut, dann haben wir das halt hier mal direkt für den Podcast mit eingetragen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eine unglaublich alberne, lustige Comedy-Serie. Und ja, das Erste, womit man es verbindet und was ich jetzt auch hier in euren Kommentaren gesehen habe, ist quasi, das ist die Serienversion der nackten Kanone. Also genau so ist es. Und das ist, ich glaube, der Einstieg vom Piloten ist auch so. Also unsere Hauptdarstellerin Angie Tribeca, sie ist Polizistin, wacht eben auf, der Wecker klingelt und sie macht sich morgens erstmal fit, aber nicht nur so ein bisschen gegen Boxsack, sondern sie räumt ihre komplette Wohnung auseinander, wirft alles um, das Bad haut sie kaputt und als sie dann endlich mal fertig ist, geht sie aus dem Haus und dann warten schon Porzellanmann, derjenige, der die Couch wieder auf Vordermann bringt, also sie stehen alle im Gang und sagen, ja, yeah, good morning, Angie, und das ist so albern, bescheuert und das, ja, also für mich war da auch die erste Assoziation mit nackte Kanone und so geht das Ganze auch weiter. Also sie arbeitet irgendwie in einem Police Department irgendwie für besonders schreckliche Fälle und an sich ist das halt, Fall der Woche und sie bekommt in der ersten Folge gleich einen neuen Partner zugestellt. Sie hat dann noch, gibt noch einen anderen Police Officer, der mit einem Hund zusammenarbeitet und der Hund wird eben als ganz normaler Partner gesehen. Er fährt Auto, er bringt den Kaffee und nur so ein Quatsch, aber er ist halt ein Hund, ne? Und also zur Story gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, finde ich. Ist halt ganz normale Polizeicomedy, aber mit total absurden Sachen, die da eben passieren. In der ersten oder zweiten Folge verhört sie eine Ex-Frau eines Bürgermeisters, der erpresst wird und sie ist halt bei ihr in der Villa und dann sitzen sie da und dann bietet sie ihr erst irgendwie Windbeutel oder irgendwas an. Ja, nein, danke. Und dann kommt sie, ja, hier, irgendwelche Rippchen, nein, danke. Und dann kommt sie noch mit irgendeinem verrückten Essen und sie holt das immer so. Und das ist jetzt unlustig, wenn man es erzählt, aber wenn man es gesehen hat, ich fand es sehr, sehr lustig. Und später irgendwann...
War doch die von Friends, ne?
Das war doch ja, genau. Also Lisa Kudrow hat zum Beispiel einen Gastauftritt gleich am Anfang. Später ist Bill Murray für eine halbe Folge mit dabei. Sarah Chalk von Friends ist mit dabei. Und es sind halt so viele Kleinigkeiten. Also eigentlich in jeder Szene ist irgendwas total cool. Entweder wird nur irgendwas gesagt, zum Beispiel in einer späteren Folge erzählt sie, dass sie mal für ein Jahr in Paris gelebt hat, im French Quarter, also im französischen Viertel, in Paris. Ist halt nicht so lustig, wenn man es jetzt erzählt, aber dort ist es halt, und was in jeder Folge, oder ich weiß gar nicht, ob es nur am Anfang war, sie fahren ein Ford als Firmenauto und immer wenn das Auto eben an der Straße anhält, schwenkt die Kamera erst vorne auf das Ford-Zeichen und dann wird auch noch die Ford.de oder Ford.com Werbung eingeblendet. Jedes fucking Mal. Und
jedes Mal fahren sie ein anderes Modell. Das ist aber lustig. Innerhalb einer Serie, einer Folge.
Ach so, ja gut.
Fahren sie immer ein anderes Modell, eine andere Farbe, dass sie die ganze Modellpalette einmal durchgezeigt haben pro Folge.
Ja, siehst du, das ist mir nicht mal aufgefallen. Zumindest so absurd und so lustig. Und das Ganze wurde von Steve Carell und seiner Frau entwickelt. Der hat auch bei den ersten Folgen Regie geführt. Und die Hauptdarstellerin ist auch Rashida Jones, die bei Parks and Recreation zum Beispiel mit dabei war. Und das ist halt wirklich ihr auf den Leib geschnitten. Also sie ist Angie Tribeca. Das ist überhaupt nicht so wie, die versucht jetzt mal hier so albern und lustig zu sein, sondern sie ist es wirklich. Und also ich war voll begeistert. Ich habe angefangen zu gucken und dachte gleich, bam, bam, kommt noch eine Folge. Gibt bisher 10 Episoden. Ich habe 8 gesehen. Nur die 2 letzten auch nicht mehr gesehen, weil dann irgendwie, ich glaube, Dschungelcamp lief dann am Samstag oder so. Also ich hatte wieder ein sehr schönes Wochenende. Und also ich kann es nur empfehlen, wer eben Nackte Kanone mochte, den Humor, der ist ja nicht für jeden was, der wird das lieben. Also vor allem, ich finde es halt jetzt schön, dass wir da eine weibliche Hauptdarstellerin haben und es gibt noch andere da, die Gerichtsmedizinerin, da gibt es dann noch so einen Professor, der am Anfang ankommt im Rollstuhl und kann aber natürlich laufen, irgendwann ist er blind und nur solche absurden Sachen, die, wenn man es jetzt erzählt, ist halt überhaupt nicht lustig. Aber also
ich gehe mal noch ein bisschen mehr auf den Gerichtsmediziner ein, wird gespielt von Alfred Molina und der tut jedes Mal so, als hätte er irgendeine Behinderung, mal hat er eine Blindenbrille auf und jedes Mal, wenn er merkt, es zündet nicht oder kommt halt im Rollstuhl angefahren und so und jedes Mal versucht er erstmal so mit seiner gespielten Behinderung irgendwie klarzukommen und irgendwie klappt es dann immer nicht und dann lässt er es doch wieder fallen, fällt er aus seiner Rolle raus und macht dann wieder ganz normal weiter, ist auch sehr, sehr lustig.
Genau und dann, ja, im Police Department, oh, das ist ja eigentlich gar kein richtiges Police Department, aber ja, die untersuchen eigentlich Kriminalfälle. Es gibt halt noch allerhand andere skurrile Figuren und dann sehe ich gerade hier, James Franco ist auch in einer Folge mit dabei. Also da muss ich echt sagen, eigentlich in jeder Folge irgendeine bekannte Figur. Adam Scott, der ja auch bei Parks and Recreation dabei war. Gary Cole, ja, also das wartet man dann quasi schon drauf, da, dass dann noch jemand Bekanntes um die Ecke kommt und ist halt auch so lustig, sie, zu lustig. das ist jetzt auch, das wäre wieder überhaupt nicht komisch, wenn man es erklärt. Das muss man eben, das ist sehr viel Situationskomik und sie ist halt auch echt gut und auch ihr Partner da irgendwie am Anfang, wenn sie da in diese, ich weiß nicht, war das die erste Folge mit der Villa dann, wo er dann sein Oberteil aussieht und sich mit diesem Typen da gegenseitig an den Nippeln wehtut und so. Das ist so bescheuert. Also da muss ich, wer Nackte Kanone auch nur annähernd den Humor mochte, muss da auf jeden Fall reinschauen. Für mich hat sie ist auch jetzt nach den 8 Folgen, die ich gesehen habe, überhaupt nicht abgenutzt, weil die wirklich immer ganz alberne neue Ideen hatten. Und ja, den einen Tag, da soll sie sich mal einen Tag frei nehmen, weil sie ständig nur arbeitet und dann weiß sie halt überhaupt nicht, wie sie klarkommen soll. Und da trifft sie dann im Supermarkt Bill Murray, der dann mal eine halbe Folge mitspielt. Das hat dann auch so ein bisschen so ein tragisch, traurig, lustiges Ende. Und also ich bin restlos begeistert. Hätte es nie gedacht, vor allem dieser dumme Trailer immer zwischen den Globes hat mich ja extrem angenervt, aber das Ganze hat sich für mich noch zum Positiven entwickelt und ist jetzt schon mein Highlight in 2016, was ja nicht schwer ist, denn das Ganze ist erst ein Monat alt, aber da unbedingt die Empfehlung von mir. Ob es jetzt wirklich 10 Punkte sind oder wert ist, sei es mal dahingestellt, aber das ist eine saustarke Comedy, die ich nur empfehlen kann.
Sind die moralischen 10 Punkte. Ich muss ja sagen, ich bin ja nur eigentlich der Typ, der sich wirklich, letztes Mal schon gesagt, also comedymäßig jeden Mist guckt und eigentlich sehr gut mit allem zurechtkommt und vieles lustig findet. Aber ich muss sagen, Angie Tribeca war eines der wenigen Sachen, bis auf die Eröffnungsszenen, die fand ich noch ganz witzig, wobei die sich auch schon beim Rausgehen, also dieser Gag, dass die Leute dann vor der Tür stehen und quasi die Wohnung wieder hergerichtet haben, fand ich ganz cool, obwohl mir die Szene der Demolierung schon ein wenig zu lange gedauert hatte und ich, wie gesagt, dann die ganze Zeit dachte, ach, das ist dann Nackte Kanone. Wahrscheinlich liegt das an mir, ich mag halt Nackte Kanone jetzt nicht unbedingt, das ist halt irgendwie albern und eine Art von Humor, die mir komischerweise nicht liegt. Die von dir angesprochene, also von Erik angesprochene Szene mit dem Gerichtsmediziner, der im Rollstuhl sitzt, das war ganz nett, aber das ist es für mich eigentlich auch schon gewesen, was da an lustigen Momenten zustande kommt. Aber es liegt wahrscheinlich an der Art und Weise, wie Humor wahrgenommen wird, was man für also lustig findet. Ich fand es dann eher nicht langatmig, wäre vielleicht zu viel ausgesagt, aber irgendwie auch nicht so spannend, dass ich da auch nur andersweise dran gedacht habe, eine zweite Folge zu gucken. Also es war einfach irgendwie so abgedroschene Klamottenkiste, also hier Sinne von bekannte Sketche oder Sachen, die irgendwie so, die dann so blöd sind, aber die eben für mich halt nur blöd sind, ohne dass es lustig ist. Das mit dem Auto, Alex, ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, macht ja nichts.
Bitte? Nee, macht nichts, aber find ich cool. Das macht die Sache vielleicht doch nochmal interessant, die erste Folge nochmal zu gucken oder überhaupt das mal anzugucken.
Ja, ganz kurz mit dem Auto, das finde ich auch so gut, weil ja alle anderen Serien, sei es Akte X oder wie sie alle heißen, die fahren immer alle das neueste Modell von, das neueste von neuen. Und die beste Ausstattung, und da thematisieren wir es mal so, dass es halt, weißt du, so mitten rein in your face ist. Das ist schon ganz lustig gemacht. Also da fand ich schon, da muss ich auch lachen.
Was interessant ist, die Serie muss anscheinend ganz gut ankommen, denn die ist mittlerweile auch für eine zweite Staffel schon gebucht worden. Also die Einschaltquoten oder die Resonanz, die muss ganz gut sein.
Weil irgendwie das Kuriose, da die erste Staffel läuft übrigens auf CBS, also auch eher so ein kleines Ding, wo ja Cougar Town jetzt zum Schluss lief. Und die erste Staffel lief da an einem Abend am Stück und direkt danach wurde irgendwie bekannt gegeben, ja, und ab nächste Woche läuft die zweite Staffel, irgendwie so war das. Und dann später wurde dann zurückgerudert, dass das gar nicht so ist, sondern erst Ende des Jahres die zweite Staffel. Sehr merkwürdig.
Also es lief wirklich die komplette, also einen Abend lang alles in einem Stück. Mhm, ja. Also es sind ja quasi fünf
Stunden. Ich guck das nochmal nach, aber so hatte ich es eigentlich gelesen.
5 Stunden Special wäre aber auch irgendwie witzig gewesen. Erik, wie sieht es bei dir aus? Bist du ein Freund von Nackter Kanone, in dem Folge auch ein Freund dieser Serie?
Die alten Nackte Kanone-Sachen, mit denen kann ich jetzt nicht mehr so viel anfangen. Die liefen auch letztens nochmal irgendwo auf Sky. Das ist jetzt nicht mehr, finde ich jetzt nicht mehr so lustig, wie ich es früher mal gefunden habe. Aber dieses Angie Tribeca, ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang. Also so die erste Hälfte von der ersten Folge hat es mir die Serie nicht leicht gemacht, weil das war teilweise doch ziemlich blöd und bescheuert und ja, ziemlich fremdschämen und so und einfach nicht so lustig. Also ich fand es jetzt noch nicht so lustig. Aber dann, wie gesagt, ab der Szene mit diesem Gerichtsmediziner, das fand ich dann schon irgendwie lustig und dann kam ja halt der Typ noch mit dazu, der die ganze Zeit mit seinem Hund redet, so wie Han Solo mit seinem Chewbacca, der erzählt irgendwas und der Hund macht dann und dann übersetzt er dann, was der Hund gesagt hat oder redet einfach mit dem Hund ganz normal weiter oder so. Und dann noch diese Fälle, die die haben, ne? In diesem ersten Fall, wo da dieser Bürgermeister ist, der da lauter Tattoos hat, wo halt irgendwelche peinlichen Sachen draufstehen und er hat da irgendwo sich nackt zeichnen lassen da von diesen Leuten. Und ja.
Genau, wer von ihren Tattoos?
Du bist irgendwie sehr leise, Annemarie.
Ja, ich wollte gerade sagen, dich versteht man kaum noch.
Jetzt besser?
Ja.
Ja, genau, mit den Tattoos, wie er irgendwie gefragt hat. Wer könnte von ihnen wissen?
Ah, du poppst jetzt.
Keiner. Außer der wissenschaftliche Malkurs, der mich jede Woche nackt
Ja, nee, also das, ich hab auch mittlerweile die komplette erste Staffel durchgeguckt und.
Also doch, bin so da schon gut ganz, dann für dich.
Bin da schon ganz angetan davon, ja. Wenn man einmal so einen gewissen Punkt überschritten hat, wo man weiß, was will die Serie, weil am Anfang, saß ich einfach total verwirrt da, was ist denn das für ein Blödsinn, ne? Aber irgendwann lässt du dich dann halt drauf ein und sagst, okay, das ist halt Blödsinn, ne? Mehr will die Serie auch nicht sein und das finde ich halt auch das Charmante, dass die Serie nicht versucht, irgendwas zu sein, was sie nicht ist und, wirklich alle Fettnäpfchen mitnimmt und ist halt auch herrlich politisch inkorrekt. Also da, wo Brooklyn Nine-Nine irgendwie aufhört, da fängt Angie Tribeca erst an. Und
ganz lustig ist auch das Intro. Also das geht nur ganz schnell irgendwie da über so eine Stadt hinweg und dann siehst du eine Frau mit riesen Ausschnitt und irgendwie die Nachzeichnung einer Leiche. Also es hat und dann noch wie irgendjemand irgendwelche Spuren analysiert. Es hat total was von CSI Miami. Und dann am Ende kommt halt immer so ein Schrei, der eigentlich zum Intro gehört, aber das nehmen die immer mit in die nächste Szene, wenn dann halt irgendein Polizeibeamter sich gerade mit der Hand im Schrank einklemmt oder irgend so ein Quatsch und der total rumschreit. Da lassen sie sich auch für jede Folge was Neues einfallen. Also bisher hat das auch ganz gut geklappt. Und ach, dann gibt es noch eine Szene, wo halt eine Leiche da lag und die umsprühen das oder die zeichnen das eben nicht mit Kreide ab, sondern einfach mit Schlagsahne.
Oder es liegen zwei Leichen da, das eine ist eine Bauchrednerpuppe und dann stellt man fest, dass der Polizist, der da der muss seine Vergangenheit noch bewältigen, wo er mal da ein Thema hatte mit Bauchreden und so. Ja, das alles ist ein schmaler Grat zwischen gerade noch so erträglich und jetzt war es fast ein bisschen drüber.
Ja, totaler
und so.
Quatsch, ja.
Ja, also das ist wirklich eine Gratwanderung. Das sind auch viele Witze, die nicht zünden. Allerdings sind die meisten davon, die klappen halt dann doch, ja, und funktioniert ganz gut. Also kann man sich mal geben und ist halt auch gewundert, dass die so in einem Rutsch weggesendet haben. Ich habe mir das dann auch aufgenommen. Ich habe ja auch bei den Golden Globes immer diese Werbung, bin damit penetriert worden mit dieser Werbung. Mhm. Und das Interessante ist ja, also man kann das ja dann auf Englisch gucken und da gibt es so eine Folge, da spielt einer einen Deutschen, also die muss man auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil der spricht mit so einem herrlichen deutschen Akzent und der spricht auch öfters mal Deutsch. So ein Mr. Frontbutt, der auch seinen Popo vorne hat.
Ja.
Also wirklich so total bescheuerte Sachen. Also einfach mal angucken, wer ein bisschen Comedy mag, wo man nicht viel nachdenken muss.
Annemarie, du hast auch schon einmal komplett durchgeguckt?
Zwei Folgen fehlen mir noch.
Zwei Folgen, na gut. Alex, du wirst auch nicht weiter gucken oder guckst du weiter?
Ah, ich weiß auch nicht genau. Ich habe ja auch gesagt, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan in den ersten 10 Minuten und dann hat man sich, glaube ich, irgendwie eingestellt auf das Alberne und dieses ziemlich Dumme. Ich fand ja auch immer nach Kanone, eigentlich ziemlich klasse und habe da auch sehr gelacht über den Frank. Und daher, jetzt, wo wir das jetzt nochmal so thematisieren, wird, ich glaube, da nochmal angehen. Also ich fand es auch mega albern, ne? Aber wieder so albern, dass es schon wieder irgendwo lustig war. Und wieder, wenn du, wie der Erik schon gesagt hat, wenn man es nicht so ernst nimmt, aber mal sich da berieseln lässt, ich glaube, kann das schon ganz gut funktionieren. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, nochmal in die zweite reingucken und dann mal entscheiden, wie ich mich dann weiter verhalte. Aber auf jeden Fall Daumen hoch. Also das ist mal was anderes, mal was. Was Dummes, Schönes.
Ja, was Dummes, Gutes. Na gut, Angie Tribeca, also im Großen und Ganzen das Team, also zweimal haben sie es komplett zu Ende geguckt. Der Einzige, der es anscheinend nicht mag, warum auch immer, bin ich.
Das hat mich ja sehr überrascht.
Ja, bin ich etwas anders, aber ich werde auch nicht nochmal noch einen zweiten Versuch wagen. Ich weiß nicht, mir hat die erste Episode leider schon gereicht in dem Fall.
Auch nicht mit dem Hund.
Der Dusche stand mit dem Handtuch, das fand ich auch lustig.
Ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, das ist eine bestimmte Art von Humor. Wie gesagt, mir hat auch Nackte Kanone nie gefallen, damals nicht und heute nicht. Ist einfach, weiß ich nicht, es ist eine Art von Humor, die trifft meinen Nerv nicht, aber muss ja auch nicht alles
dafür gefallen. Bitte? Du bist einfach zu intellektuell dafür.
Das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber kann schon sein. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Ann-Marie, morgen höre ich auf. Zu Ende geschaut?
Genau, wollte ich fragen, habt ihr es auch zu Ende geschaut?
Ich habe es noch nicht geschafft. Du hast zu Ende gesehen und zufrieden?
Ja, genau. Ich habe jetzt, es waren ja 5 Folgen, ging am Samstag, 30.01. zu Ende. Und ja, was soll ich sagen? Also irgendwie, also insgesamt fand ich das Ende gut, aber was mich ja gerade am Anfang extrem gestört hatte, waren diese ganzen Vorausblicke oder ja, es waren quasi Vorausblicke, ja, dieser 50-Euro-Schein, der unter das Wasser oder im Wasser schwimmt und dann wie Pastewka da als Jochen durch den Wald rennt und das wurde ja so groß aufgezogen und am Ende stellte sich das als nicht so tragisch heraus, wie es da immer beschrieben oder immer mit, das war ja alle 5 Minuten gefühlt, gab es ja immer diesen Flash oder Flash-Forward darauf und das war echt enttäuschend und die allerletzte Szene war auch totaler Quatsch, aber alles in allem war es halt eine ganz gut, also echt eine ganz deutsche Serie, die mich die uns ganz gut, immer samstags Mittag haben wir das geguckt, war ja ab 10 oder so im ZDF immer in der Mitte. Hat ganz gut unterhalten, aber das ist jetzt kein Masti, so wie ich es am Anfang vielleicht auch ein bisschen erhofft hatte. Also, naja.
Alex, was du zu Ende gucken noch? Oder wie ist
das bei dir? Ich werde es, weil wie lange ist das in der Mediathek?
Ja, ich wollte gerade nebenbei mal gucken während der Aufnahme.
Also ich würde es schon mal zu Ende gucken, aber wie gesagt, man merkt ja schon, die zweite Folge habe ich mir noch live angeschaut im ZDF, aber dann irgendwie so abgeappt und dann ist komm, gucken wir es morgen vielleicht an und dann haben wir vergessen. Also ist nicht so die Spannung drin gewesen, man sagt, Mensch, jetzt muss man doch weiter gucken und man will wissen, wie es ausgeht. Das auf keinen Fall, das muss man einfach leider zugeben. Ich werde es wahrscheinlich vergessen und dann ist es halt irgendwann weg und dann,
wie Deutschland 83.
Ja. Also noch ist es in der Mediathek drin, alle 5 Teile. Noch kannst du dir alles anschauen, wenn du möchtest. Ja. Wie lange, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht.
Es war halt dann, jetzt mal ohne zu spoilern, es bekommt dann wirklich noch jede Figur der Familie so ein bisschen ihre eigene Story oder so ein bisschen was. Und das wird am Ende meiner Meinung nach auch überhaupt nicht gut zusammengeführt oder gelöst. Das ist dann eher so, ja, jetzt machen wir das mal so und so. Könnte ungefähr passen. Und dann war es das. Also da haben sie, ja, die Figuren nicht konsequent genug. Also das Ende hat mir auch nicht gut gefallen. Aber
Erik, naja. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe da auch irgendwie, ich habe nur die erste Folge geschaut. Ich wollte es dann immer gucken. Im Fernsehen habe ich es irgendwie immer verpasst und Mediathek ist immer so eine Sache. Und vielleicht, ich gucke gerade mal hier in der Mediathek-View-App. Also die 5. Folge finde ich da noch, aber irgendwie sonst nichts.
Ich habe gerade live geguckt, also ich konnte die 3. und 2. gerade anspielen. Also
ich muss mal schauen. Also morgen höre ich auf. Ach doch, hier sind sie ja alle noch. Ja, dann lade ich mir die mal runter und werde die mal gucken. Kann ich dann beim nächsten Mal mehr sagen.
Na gut, dann kommen wir zur letzten Serie im Podcast, The X-Files oder Akte X, ein Reboot in der 10. Staffel nach, jetzt müsste man sich da ein bisschen besser auskennen, ich weiß gar nicht nach wie vielen Jahren Pause, also es gab ja zwischendurch immer mal, ich glaube es gab 2 Filme oder 3 Filme?
2.
Die ich komischerweise geguckt habe, bei der Serie ist es ja so, habe ich mal sporadisch eine Folge geguckt, aber nie so den roten Faden, hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen. Alle Episoden vorher zu gucken, diese, keine Ahnung, wie viele Folgen sind, aber natürlich ist es bei dem guten Vorsatz geblieben und habe es dann nicht gemacht. Hingegen muss ich sagen, um das mal jetzt spoilerfrei zu sagen, bevor dann Luise uns vielleicht nochmal kurz vorstellt, ist denn Luise mittlerweile da, mal ganz kurz gefragt?
Nee, nicht gleich, aber die wollte nur Kommentar abgeben. Ich glaube, die wollte nicht vorstellen.
Okay, dann...
Dann stell ich mal vor.
Na gut, als alter Experte. Nee, warte ganz kurz. Also, und ich bin, wie gesagt, kein großer Freund gewesen. Also jetzt so im Sinne von Die-Hard-Fan, der unbedingt die Sache gucken muss. Aber war dann positiv überrascht vom Piloten. Ich fand auch die verschiedenen Aspekte, die da angespielt worden sind, extrem spannend. Und hatte dann direkt die zweite Folge, also ja, zumindest versucht zu gucken. Bis zur Hälfte habe ich dann durchgehalten. Und dann ging die Lichter aus. Alex, 10. Staffel, 1. Episode, quasi Pilot auf der neuen X-File-Staffel.
Ja.
Worum geht's und hat's dir gefallen?
Also, im Grunde, ich weiß nicht, wir müssen ja nicht vom Kleinen auf nochmal anfangen, was Akte X ist. Ich glaube, das müssten eigentlich die, die jetzt hier zuhören, eigentlich wissen, weil das ist also das Urgestein der Science-Fiction-Serien. Damit habe ich, sage ich mal, angefangen in meinem frühen Serienalter, sage ich mal, das war so die erste Serie, die ich gesehen habe. Ja, nicht ganz die erste Serie, aber erste so Sci-Fi, Horror, Mystery, mysteriöse Serie. Auf jeden Fall muss man es auch nicht vorstellen, wer da mitspielt. Das ist Fox, der Fox der Mulder und Scully und auf jeden Fall spielen alle Verdächtigen wieder mit, also auch hier ihr Chef, der Skinner, der FBI Chef und dann unser Bösewicht kommt zum Schluss dann noch einmal auf dem Bildschirm. Naja, alles im allen sind im ich muss auch lügen, lass mal jetzt, sagen wir mal, jetzt sind 8 Jahre, 10 Jahre vergangen. Der Fox Mulder hat sich irgendwie wieder zur Ruhe gesetzt. Scully hat einen Lehrauftrag, er ist Doktor bei im Krankenhaus, hat er irgendwie, keine Ahnung, müsste ich lügen, macht irgendwie Operationen, ist halt ein Doktor. Und wir werden sofort reingeschmissen in die ganze Geschichte, dass die Scully kontaktiert wird von einem mysteriösen Mann, sag ich mal, und der möchte sich gerne mit Fox und Scully unterhalten und was Tolles irgendwie berichten und erklären oder keine Ahnung vorstellen. Und relativ schnell funktioniert das auch. Da kontaktiert halt dann Scully Fox Mulder und die beiden sitzen dann mit diesem mysteriösen Herren zusammen. Und dann erklärt er halt, ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt in die Thematik reingehen wollen, aber der erklärt dann halt in relativ kurzen Ablauf, dass doch alles, was die damals so ein bisschen untersucht haben untersucht haben, doch alles ein großes Ganzes, was das große Ganze dahinter ist. Und das erklärt er halt den beiden und sagt dann auch so irgendwie beiläufig, dass er nochmal die Hilfe von den beiden benötigt, um das irgendwie aufzuklären. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt nochmal einfach sagen, was da jetzt ist, oder wollen wir das unseren Touren
überlassen? Den Piloten kann man schon. Ich denke mal, dass das setzt, dass das bringt das Setting quasi ganz gut rein. Gut. Und ich finde, es ist ja losgelöst davon, es ist halt Science-Fiction-Alien-Kram.
Ja, richtig. Auf jeden Fall sieht man halt dann direkt in der ersten Einstellung, das fand ich ganz nett in der ersten Einstellung, wie dann halt so das wunderschöne UFO auf der Erde strandet, landet und wann war das? Irgendwann 50er Jahre, ne? Dieses Roswell-UFO. Und wie das dann halt untersucht wird und wie dann so ein Alien rauskrabbelt und das Alien wird dann direkt von der Army abgeknallt, weil es auch irgendwie eine Bedrohung ist. Und das ist halt dieses Alien, was immer so von Augen hat, was dann irgendwo auf diesen mysteriösen Bildern da Fotos immer rumschwirbt und da auf dem OP-Tisch da liegt, das ist wahrscheinlich, wird das darauf angespielt. Auf jeden Fall, um das Ganze mal abzurunden, ist die Story dahinter, dass man halt sagt, dass die Aliens auf jeden Fall schon in 50er Jahren gelandet sind und dass die Regierung, sag ich mal, eine Geheimorganisation.
Ja, ist doch die Regierung, ist
oder dahinter? Ist die Regierung, die Regierung. Ich habe schon ein bisschen weiter her. Die Regierung halt diese Alien-Technologie, das Alien-Wissen nutzt oder in den ganzen Jahren genutzt hat, erforscht hat, sich untertan gemacht hat, um halt dann mit diesem Wissen, mit diesen Fähigkeiten die Weltherrschaft lenken zu leiden und zu kontrollieren und weiter und so fort. Und das ist halt so der große Plan hinter der ganzen Story, hinter der ganzen Akte X Story. Das ist so, sag mal, der rote Faden in der ersten Folge, in der, denke mal, auch in der Staffel. Und dann haben wir halt immer noch sag ich mal, so ein Monster of the Week, was halt typisch Akte X war, das halt immer so ein Phänomen auftritt, was die beiden Freunde halt dann ein bisschen untersuchen. Und man muss halt dann auch dazu sagen, dass halt dann Fox Mulder und Dana Scully wieder in den FBI-Dienst zurückgeholt werden, dass Skinner sie dann wieder hat und wir dann halt so das alte Zusammenspiel wieder haben. Natürlich wird immer so ein bisschen angespielt auf die alten Zeiten. Da wird halt ganz lustig gemacht, so ein bisschen Ironie spielt da mit, wenn dann Fox Mulder irgendwie was googelt, ne, und dann irgendwie sich sofort beeinflussen lässt von irgendwelchen Meldungen aus dem Internet und wie war das nochmal, dann halt irgendwelche Wohnungen durchsucht ohne Durchsuchungsbefehle und der halt einfach seinen alten Stil ein bisschen aufgreift von damals und das wird so ein bisschen aufgegriffen, das war ganz nett. Alles in allem habe ich jetzt 2 Folgen gesehen, die ersten beiden, die dritte kam ja gestern raus, immer montags. Ich muss sagen, vielleicht zur Wertung mal von meiner Seite aus, ja, man kann es gut gucken, es ist nett. Ob es das braucht, bin ich der andere, ein bisschen andere Meinung. Es muss nicht sein, es ist so ein bisschen, vielleicht ist es auch zu viel und zu böse gesagt, aber man wollte jetzt nochmal die beiden raus und aus der Klamottenkiste und nochmal vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Das wird gut funktionieren. Die Hardcore-Fans, so wie Luis, werden wir gleich nochmal hören, die wird es freuen. Ich werde es mir auch bestimmt alles angucken, aber es hätte nicht, also meiner Meinung nach hätte es nicht sein müssen. Ich fand auch ein bisschen eine Schwäche an der ganzen Geschichte, dass so in der ersten Folge direkt bam, so der Fox Mulder draufspringt und nach 10 Jahren Abstinenz dann direkt angefixt wird und direkt alles glaubt, was der Typ da einem sagt und ja, und dann geht's sofort los und dann sind sie wieder beim FBI und dann ermitteln sie wieder und dann alles so wieder wie beim Alten. Das fand ich doch alles ein bisschen schnell, hat mich einfach ein bisschen gestört, dass das sofort dann wieder losging und sofort wieder alle cool dabei sind. Hätte ich es besser gefunden, wenn die irgendwie vielleicht nicht wieder beim FBI angefangen hätten, sondern einfach so auf ihre private Art und Weise da ein bisschen was untersucht hätten. Aber alles im Allen gut gemacht. Es ist für mich jetzt kein Highlight, weil das Akte X war damals halt was komplett was Neues, was Cooles, was Einzigartiges. Und jetzt ist es halt so eine Mystery-Serie. Es ist nichts Besonderes. Es gibt's einige auf dem Markt und daher ist es für die das von früher kennen, eine schöne Sache. Ich glaube, die das zum ersten Mal gucken und das von früher nicht kennen, ja, ist halt, dann wird's nicht so mega gut ankommen, denke ich mal.
Ja, kann man ja nicht sagen. Also ich kannte es zwar vom System her, aber muss sagen, war im Piloten sofort angefixt, gerade weil, das muss ich ja sagen, war dann in der zweiten Episode ein bisschen abgeflacht, gerade mit diesem UFO, also Roswell, das was irgendwie zieht, warum auch immer, und dann diese ganze Alien, dann das Einzige, was mich gestört hatte, war dieser, wie hieß der Typ eigentlich, der von,
Community.
Ja, bei Community mitspielt, ja, also der mir fällt der Rampf in den Schauspieler gerade nicht ein. Dem habe ich die Rolle nicht so ganz abgenommen. Da habe ich immer irgendwie drauf gewartet, dass der irgendwie noch einen lustigen Gag raushaut. Das tut mir hier für ihn leid, aber ansonsten passte das schon irgendwie. Das hat sofort Lust auf mehr gemacht und auch so am Ende so dieser Cliffhanger. Also dieses Ende endet halt auch so, dass du sagst, du willst unbedingt für meinen Geschmack wissen, wie es weitergeht. Und war ich ein wenig enttäuscht, in Anführungszeichen, dass es dann am Ende ja so ein bisschen, also die zweite Episode wieder so ganz normal in Case of the Week überging. Ich weiß gar nicht, das Ende ist dann, Alex, du hast ja beide Folgen komplett gesehen. Ist der rote Faden wieder so ein bisschen aufgenommen worden dann im Verhältnis zum Piloten oder nicht?
Ja, jetzt muss ich lügen.
Weißt du auch nicht mehr genau.
Ich hab's gar nicht mehr so vor Augen.
Okay, können wir ja noch Luise fragen. Die ist ja ganz brandaktuell in der dritten Folge dabei. Machen wir es mal so. Luise, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja nun der Die-Hard-Fan von Akte X vom Herrn. Hättest du drauf verzichten können auf Staffel 10 oder bist du glücklich und froh, dass beide diese Protagonisten doch relativ authentisch wieder hier auftauchen?
Naja, ich war jetzt erstmal sehr skeptisch, weil der zweite Kinofilm ja totaler Schwachsinn war und ganz, ganz furchtbar. Aber ich bin jetzt tatsächlich, jetzt auch nach Gucken der dritten Folge, die ich echt jedem ans Herz legen kann, echt sehr, sehr glücklich mit Akte X und allem drum und dran. Aber ich bin sehr erstaunt, dass ihr bei der ersten Folge so positiv seid und auch so gut durchgestiegen seid, was halt so Verschwörungstheorie und dann die Verschwörungstheorie von der Verschwörungstheorie war. Also hätte ich nicht gedacht, dass ihr die erste Folge sogar so positiv seht.
Naja, gerade, ich fand das gerade deswegen so gut. Ich fand auch diese Kombination aus dem, was, wie gesagt, 10 Jahre, keine Ahnung wie viel her ist, dass man jetzt auch Sachen aufgegriffen hat, also zum einen moderne Technik, also der YouTube-Kanal, dann auch so dieses ganze, was der Zeitgeist unserer Generation ist, der da irgendwie plötzlich wieder diesen ganzen Verschwörungskram so mitschwingt, gut, diese ganze Alien-Technologie und sowas, sei mal dahingestellt. Aber das ist halt dieses Konzept dieser Serie und deswegen fand ich es eigentlich gut und ich hätte für meinen Geschmack, also so, wenn man so dieses Tempo und die Art so in der zweiten Episode fortgeführt hätte, weiterbehalten hätte, dann wäre ich vollauf zufrieden gewesen. Für jemanden, der, wie gesagt, Akte X nur so partiell, folgenweise mal am Rande mitbekommen hat. Was ist dein Kritikpunkt dann, oder was ist dein Kritikpunkt, der größte Kritikpunkt, wo du sagst, das gefällt dir nicht ganz so an den Piloten?
Na, also ich habe die Kritikpunkte zum einen in der 9. Staffel. Also der Abschluss der Serie, von dem man ja erstmal ausgehen musste zu der Zeit, war dann halt auch so, dass 2012 eine Kolonisierung der Außerirdischen stattfindet und dieser komplette Fakt wurde dann so in einem Nebensatz dann einfach mal so weggewischt durch diesen Informanten, der dann auftauchte bei Mulder. Und was mich auch gestört hat so ein bisschen, was sich jetzt aber schon relativiert hat, war halt so ein bisschen das Verhältnis Mulder, Scully und dann auch Skinner von ihrer Charakterisierung, weil die waren eigentlich Staffel 8, Staffel 9 viel, viel weiter und sind jetzt quasi irgendwie so vom Gefühl zurückgesetzt, wir sind wieder so Staffel 2, Staffel 3, wie sie halt miteinander umgehen. Das war so von der Charakterentwicklung, dachte ich, boah, warum machen wir denn diesen Schritt jetzt zurück? Aber gut, das ist vielleicht dann nur für mich so das Empfinden als wirklicher, in Anführungsstrichen, jetzt so Hardcore-Fan.
Ja, das stimmt, aber da muss ich ja mal recht geben. Also das... Das ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, das wurde ein bisschen weggebügelt. Da hast du recht.
Ja, ich meine jetzt so gerade halt auch so Skinner, der dann halt wieder da sitzt, so Fälle verteilt oder sagt, nein, wir machen das jetzt nicht mehr so, obwohl ja Skinner eigentlich schon der komplette Believer in Anführungszeichen war und halt so voll auf der Seite von Mulder und Scully und jetzt ist er so wieder Staffel 2, ich bin wieder euer Vorgesetzter und ihr habt zu tun, was ich sage. Das hat mir alles nicht so gefallen. Aber man sollte vielleicht noch zu der zweiten Folge sagen, was ich jetzt die letzten Tage gelesen habe, dass die eigentlich in der Produktion die 5. Folge war und die das ganze Ding jetzt vorgezogen haben. Ich glaube, das merkt man dann noch, wenn man jetzt die 3. sieht, weil diese zweite Folge, die sie gezeigt haben, passt ja nicht so wirklich rein, weil da war ja schon alles so, ja, wir sind jetzt wieder beim FBI und alles ist cool und wir ermitteln und bla. Und das ist, wie gesagt, eigentlich in der Produktion die 5. gewesen. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann sieht man Dinge dann halt auch ein bisschen anders.
Du meinst, dass die vom Aufbau her dann ganz anders gelagert sind oder was?
Ja, ja, also die wurde halt eigentlich als 5. Folge gedreht und produziert und dann haben sie dann letzten Endes in der Ausstrahlung dann als 2. Folge gesetzt.
Muss man abwarten. Und was ist dann für dich so, dass das Highlight der 3. Folge, wo du sagst, das reißt dann vielleicht den Spannungsbogen wieder raus?
Also die 3. Folge ist halt eine ganz, ganz klassische Monster of the Week-Folge von Darren Morgan. Akte X-Fans wissen, für welche Folgen er halt auch verantwortlich ist. Vielleicht sagt euch noch diese Folge der Zirkus was mit so einer Freakshow, die ist auch richtig am Anfang, 2. Staffel oder so. Und die ist jetzt halt richtig viel auf Humor und alles sehr, sehr skurril, aber halt mega witzig und es gibt ganz, ganz viele Anspielungen halt so auf die Vergangenheit und das ist wirklich so eine richtig Feel-Good-Folge, in der man sich dann nochmal richtig schön in Akte X verliebt. Zumindest ging es mir heute so.
Erik, wie sieht's bei dir aus? Warst du oder bist du ein Die-Hard-Fan von Akte X oder mit Abstrichen?
Ich habe die 9. Staffel nie geguckt, weil es mir dann irgendwie zu doof geworden ist, aber ich fand Akte X schon mal sehr, sehr gut und der erste Kinofilm, der war auch genial, der zweite war scheiße und ich habe mich gefreut, dass es jetzt wieder kommt, hatte aber so ein bisschen Bedenken und war skeptisch, was da auf mich zukommt und ich finde es eine schöne Mischung aus Fanservice, ja, man sieht wirklich viele nette Dinge, man aus alten Staffeln und Serien und Folgen kennt von Akte X und auch gepaart mit vielen neuen Sachen, neuen Ideen und angepasst an den Zeitgeist und einfach schön, das wieder zu sehen. Ich finde es richtig toll und freue mich da. Übrigens, kleine Trivia am Rande noch. Die erste Folge heißt ja My Struggle und auf Pro7 wird die aber nicht Mein Kampf heißen, aus, ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer, wird heißen Der Kampf. Ja, läuft ja dir schon demnächst irgendwie auf Pro7, ne? Das ist ja gar nicht mehr lange hin.
Nee, mit
ab 14, nächste Woche im Monat.
Genau, 14 Tage oder so, was? Ja gut, mittlerweile 3 Wochen. Zeitverzögerung ist ja schon mal nicht schlecht. Weißt du, Luisa, ob da irgendwie eigentlich noch mehr kommen wird anschließend? Oder ob das wirklich so ein Interlude, also 10 Episoden, glaube ich. Und dann
6
Schluss?
Folgen. 6
Folgen nur. Und dann Schluss, oder?
Dann erstmal Schluss, aber die Quoten sind ja richtig gut. Ich glaube, Die erste Folge, oh Gott, jetzt muss ich lügen, hatte, glaube ich, so um die 14 Millionen. Die zweite
16,19.
Oder 16,19. Die zweite dann auch so in den 10 Millionen. Erik, korrigiere mich gerne.
9,67.
Ich bin gut. Nee, und ich vermute mal, also Chris Carter hat gefühlt eigentlich nur in seinem ganzen Leben Akte X gemacht, den kleinen Ausrutscher da mit Millennium, dass er da mal einen Ausflug gemacht hat, aber sonst, der wird in der Schublade einiges noch haben und ich glaube, er würde am liebsten einen dritten Kinofilm machen, vermute ich jetzt ganz einfach mal. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch so alle 2-3 Jahre dann mal so eine Mini-Staffel nochmal Akte X serviert. Mich würde es freuen.
Was ich schön fand, dass die Charaktere aber auch immer noch irgendwie so authentisch sind. Also du siehst, okay, Fox Mulder ist halt ein bisschen älter geworden, aber der spielt die Rolle immer noch und die sind alle irgendwie, die sind halt immer noch die Figuren und sind nicht irgendwie so Hollywood-mäßig irgendwie verzogen und zurecht gemacht, sondern das sind halt irgendwie authentisch und sind auch ein bisschen gealtert und sind halt cool und macht einfach Spaß. Ich habe nebenbei mal gegoogelt, weil du ja angesprochen hast, dass die zweite Episode eigentlich die fünfte ist und in diesem Zusammenhang kann ich dir sagen, dass die dritte ist, aber dass die vierte die zweite ist und dann die fünfte die vierte ist. Also das verstehe ich immer nicht so ganz. Kann mir vielleicht mal einer der geneigten Insider verraten, warum man Serien der Reihe nach so schreibt und dann trotzdem wieder von der Ausstrahlung her so beliebig hin und her schiebt, was ja dann eigentlich nur heißt, dass die Serien ineinander eigentlich keinen richtig roten Faden haben oder einen beliebig austauschbaren roten Faden haben und dann am Ende nur Anfang und Ende zählt. Bleiben wir gespannt.
Also ich vermute jetzt einfach nur nochmal bei der zweiten Folge, dass sie das deswegen gemacht haben, weil man ja, ich sage jetzt einfach mal den Namen William, den Sohn von Mulder und Scully, den es ja dann gibt, das hat ja dann auch nochmal ein bisschen was mit der Verschwörung zu tun und dem Syndikat, dass die das vielleicht einfach nochmal so drinne haben wollten für die Zuschauer, damit sie halt auch wissen, okay, wir haben das auch nicht vergessen und wir bleiben dran und das halt so als zweite Folge, aber ist nur eine Vermutung.
Okay. Insgesamt ein sehr positives Bild. Luisa, wenn du eine Punktzahl abgeben würdest auf der berühmten 1 bis oder 0 bis 10 Punkteskala, was ist es momentan für dich nach 3 Episoden?
Also nach 3 Episoden ist es dann doch eine 9. Eine 9 mit Sternchen.
Okay, bei mir ist es nämlich auch eine 9, also nach 1,5 Folgen. Ich bin wirklich sehr begeistert. Sowas kann sich auch hinten raus noch ändern. Anne-Marie, ist Anne-Marie noch in Reichweite oder ist die eigentlich schon?
Ich kann mal kurz zu Anne-Marie rübergeben. Einen Moment.
Wild wedelnd.
Roger, Roger,
nein,
hallo?
Bitte nicht. Nicht schon wieder. Ja, dein Bild zu Akte X, bist du eigentlich ein kolossaler Fan von Akte X? Oder
ein kolossaler Fan? Nee, das nicht. Also ich habe es früher immer mal geguckt, wenn mal eine Folge lief, als das Mitte der 90er, hatte ich davor ganz schön viel Schiss.
Wenn da was, da bist du jung dafür.
Ja, deshalb hier Mystery Monday und so, also das hat mir einige Albträume beschert und später, also es lief ja auch gefühlt dann nochmal ewig auf Pro7, immer mal reingeguckt, wusste so ein paar Insider, aber habe jetzt nie alle Staffeln am Stück gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Kinofilme gesehen habe. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls deshalb war ich auch relativ neutral jetzt den neuen Folgen gegenüber eingestellt. Und jetzt gerade die dritte Folge haben wir vor uns noch gesehen. Und ich fand es unglaublich lustig. Also waren wahrscheinlich noch viel mehr Insider drin, die ich jetzt nicht verstanden habe. Ich habe dann immer mal zu Luisa rübergeschält. Die hat dann hier wild rumgekichert und hat gesagt, und da diese Monster am Anfang, die da irgendwie aufgezählt werden. Damit konnte ich jetzt nichts anfangen, aber ja, es war halt ein schöner Fall der Woche, so wie es in der Vergangenheit wohl zum Großteil ja auch war. Also es ist ja wie bei Lost, da war, hatten wir den Flashback der Folge, da war eine Person stand im Mittelpunkt und von unserem großen Ganzen haben wir am Anfang und am Ende vielleicht mal was mitgekriegt und Lost ist ja ähnlich wie Akte X dann, wenn man das so vergleicht, aufgebaut und ja, also ich gucke das jetzt gerne mit und ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber ich freue mich gerade, wenn die Fanherzen der Fangirls und Fanboys damit höher schlagen können. Hatte ja auch nicht ganz so gute Kritiken zur ersten Folge gesehen und freut mich jetzt, dass sich das dann doch wieder so gehoben hat. Und ja, bin mal gespannt, wie es dann ausgeht, wie die 6. Folge endet vor allem. Also Cliffhanger-mäßig oder ja, Verschwörungstheorie und blablabla, wie das halt ausgeht. Da bin ich schon gespannt.
Ich glaube, das ist das Schöne auch, dass man halt hier so eine Miniserie erstmal wieder eingeschoben hat. Mit 6 Episoden, die relativ überschaubar sind, wo alle Parteien genügend Zeit haben und Lust haben und man wahrscheinlich in diese 6 Episoden mehr reinpacken kann, mehr Spannung aufbauen kann, als wenn man da nochmal, keine Ahnung, 10 oder 20 Episoden oder plus dann rausgenommen hätte. Insofern sollen die Fans begeistert sein. Akte X war ja zumindest, was Comics angeht, eigentlich auch nie ganz tot. Denn da gibt es ja diverse Inkarnationen, wobei ich ehrlich zugeben muss, ich da auch noch nichts gelesen habe, aber vielleicht lese ich mal was zu dem Gebiet da. Weiß nicht, ob es da, kannst ja Ann-Marie mal kurz fragen, gibt es da eigentlich Bücher eigentlich noch, die aktuell fortgeführt werden, also für Fans irgendwie in dieser Reihe?
Also es gibt tatsächlich die drei Comics, also drei gibt es glaube ich jetzt im Moment, die halt auch in Deutschland verfügbar sind, aber jetzt so anderes Material gab es jetzt nicht. Aber ich glaube die Comics, die waren dann halt auch mehr oder weniger so Canon, also dass man die dann halt auch schon verwenden konnte in der normalen Chronologie.
Ja, die sind auch glaube ich relativ, also mindestens, ich glaube sogar in den USA erfolgreicher als bei uns, aber vielleicht jetzt mit der neuen Serie und der Gewinnung neuer Fans vielleicht finden sie doch den Nerv der Zeit wieder und kommen da nochmal in die Falle. Aber bloß drei Bücher, ich dachte, es wären wesentlich mehr gewesen. Aber wenn du das sagst als Fan, dann glaube ich dir das mal.
Ah, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also drei habe ich auf jeden Fall.
Okay. Na gut, dann soll's das auch gewesen sein. Colony, Angie, Tribeca, wärmstens, allerwärmstens, heißestens empfohlen von Ann-Marie. Und Akte X, da muss einfach mal die Luise ja erhalten, wärmstens empfohlen und eigentlich auch von mir. Also bei Luise ist es ja 9+ Sternchen. Bei mir ist es nur 9, bei mir ist es die beste Serie im Podcast. Hat mir sehr gut gefallen. Insofern seid
und
gespannt.
Colony, guckst du jetzt weiter?
Ja, ich gucke weiter. Also ich habe ja 2 Folgen geguckt. Ich finde es ganz gut. Es waren ja auch nur, glaube ich, 10 Episoden erstmal gemacht. Wenn es bei 10 Episoden bleibt und das nicht irgendwie vorher abgesetzt wird, werde ich es dann gucken. Ich bin bloß noch nicht ganz sicher, ob ich es mache wie Erik, erstmal sammeln und dann gucken oder ob ich so Episode für Episode gucken, was ich ja eigentlich nur noch mit Two Broke Girls mache, wobei ich sagen muss, ich habe es am letzten Mal ja schon erwähnt, allein wegen der Hauptdarsteller, die Geschichten reißen es echt nicht mehr raus. Mal schauen.
Das Two Broke Girls bei dir kommt mir auch so ein bisschen murmeltierartig vor. In jeder Zeit eine Folge erzählst du, dass du es sammelst oder dass du nur wegen den Hauptdarstellern guckst. Also ich bin gespannt, wie lange das bei dir noch geht.
Ja, weil es ist halt wirklich so. Wenn ich 2, 3 Mal vergessen würde, ich glaube, dann wäre es auch irgendwie außen vor, dann wäre es das. Aber momentan kann ich es noch nicht vergessen. So, das soll es dann auch gewesen sein. Weitere Besprechungen zu diversen anderen Serien oder wenn ihr mal nicht wisst, was ihr schauen sollt, guckt einfach mal durch unseren sozusagen Backkatalog durch. Da habe ich letztens auch ein paar Serien wiederentdeckt, die wir schon besprochen hatten, wo ich sagte, ach, die wollte ich ja auch nochmal weitergucken. Werde ich dann demnächst auch mal machen. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Podcast. Macht gut. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net